Deutschlandfunk Nova. Update.
Also diese Migrationsstudie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, über die wir Anfang der Woche berichtet haben. Da wurden Bundesbürger gefragt, wie sie die Migration sehen, wie sie dazu stehen, dass Deutschland Flüchtlinge aufnimmt und welche Note sie den Politikern dabei geben. Und ihr habt im Netz ganz schön drüber diskutiert, vor allem über die Frage, also 3000 Leute, die da telefonisch befragt wurden bei dieser Studie, wie kann das repräsentativ sein? Wie können die 3000, die Zeit und Lust hatten zu telefonieren, für ganz Deutschland stehen? Wir sprechen drüber mit Katharina Schüller. Sie ist Expertin für Statistik und Datenanalyse und Chefin von Startup in München. Katharina, repräsentative Studien sagen ja quasi, wir zeigen euch, was 82 Millionen Menschen denken. Wonach werden denn diese 3000 dann ausgewählt?
Die werden zufällig ausgewählt. Da gibt es auch ein Werkzeug dafür. Das ist der sogenannte Auswahlrahmen oder ADM, Telefonstichprobensystem. Das ist eine Festnetzdatei und eine Mobilfunkdatei. Jetzt gibt es ja in Deutschland keine komplette Liste aller Telefonnummern und Handynummern, aber es gibt eben Regeln, wonach Telefonnummern gebildet werden. Und deswegen kann man Telefonnummern per Computer simulieren und kann dann in speziellen Datenbanken abfragen, ob diese Telefonnummern echt sind, also ob die tatsächlich aktiv sind. Und bei den Festnetznummern, da achtet man dann auch drauf, dass die regionale Verteilung abgebildet wird, weil an der Vorwahl erkenne ich ja, ob jetzt jemand in Essen wohnt oder in Tutzing.
Was ist mit uns jüngeren Leuten? Wir haben oft kein Festnetz mehr. Wir gehen selten ans Telefon. Wir telefonieren wenig. Wir gehen schon gar nicht dran, wenn eine unbekannte Nummer auf dem Display steht. Finden wir dann quasi gar nicht statt in solchen Studien?
Doch, weil inzwischen hat ja jeder 10. Deutsche gar kein Festnetztelefon mehr. Übrigens hat nur jeder 5. Deutsche kein Handy. Und deswegen simuliert man eben auch Handynummern. Und da kann man zumindest darauf achten, dass die Provider dann entsprechend abgebildet sind. Aber wo du dann wohnst, das erkennt man daraus natürlich nicht mehr. Übrigens sind 3000 Befragte auch schon überdurchschnittlich viele. Normal fragt man eher so 1000.
Bei diesen Telefonbefragungen, wie läuft das dann ab? Rufen die nach einem Zufallsprinzip an? Und falls die dann in meinem Fall jetzt schon genug Männer in meinem Alter hätten, wohnhaft in einer Großstadt, dann legen die wieder auf, wenn ich drangehe?
Ja, also Zufall, danach werden ja die Telefonnummern konstruiert und wenn man sich jetzt so einen Satz von aktiven Telefonnummern gebaut hat, dann werden die in den Computer eingespielt und der Computer ruft dann die Nummern an. Und falls jemand abhebt, dann meldet sich eben der Interviewer. Aber damit man 3000 Leute befragen kann, braucht man eher so 20.000 bis 30.000 solcher Nummern im Computer, weil viele Leute halt nicht zu Hause sind oder nicht rangehen, wenn sie die Nummer nicht kennen oder weil die halt einfach auch nicht teilnehmen wollen. Und deswegen, nee, also wenn man schon mal jemand dran hat und wenn der auch noch teilnehmen will, dann ist das ja eher ein Glücksfall. Allerdings gibt es dann in solchen Interviews immer wieder Fragen zur Statistik. Also sind Sie männlich oder weiblich? In welcher Alterskategorie sind Sie? In welche Kategorie fällt Ihr Einkommen? Wie viele Personen leben Sie in Ihrem Haushalt? Und so weiter und so fort. Und damit werden die Antworten dann gewichtet. Also wenn zu wenig Frauen teilnehmen, dann zählt die Antwort einer Frau eben ein bisschen mehr als die von einem Mann.
Die Leute, die dann befragt werden, stellvertretend für eine ganze Nation, die haben ja aber schon irgendwie Macht, also indirekt. Gefühlt haben sie Macht. Oder meinst du, das ist Studienteilnehmern in dem Moment gar nicht so bewusst?
Also ganz ehrlich, ich denke, die meisten sind ja eher total genervt, wenn schon wieder jemand anruft und irgendwelche Fragen stellt. Bei qualitativ hochwertigen Studien, da werden dann schon so offensichtliche Nonsensantworten auch rausgefiltert. Ich glaube also, hier gibt es ein ganz anderes Problem und darüber reden eigentlich recht wenige. Weil wir können zwar mit so einer Gewichtung dafür sorgen, dass so harte Ungleichgewichte zwischen Geschlecht oder Bildung oder Einkommen und so weiter, dass die ausgeglichen werden, sodass die Befragten diesbezüglich dann tatsächlich repräsentativ sind. Aber das Problem sind halt die Leute, die nicht antworten, weil sie eine bestimmte Meinung vertreten und oft sind es die mit einer extremen Meinung. Und wenn jetzt im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, wie hier, die steht ja bekanntlich der SPD nahe, jemand anruft und meine Meinung zur Migration wissen will, dann werde ich vielleicht nicht ehrlich oder sogar auch gar nicht antworten, wenn ich der AfD nahe stehe, weil ich denke, naja, das streichen die eh raus oder weil ich eh schon auf 180 bin, wenn die anrufen und wenn ich das höre, SPD nah und so. Nicht, dass ich das jetzt hier unterstellen will, aber ich kenne so gut wie keine Studie, die mal wirklich systematisch untersucht, wer aus welchen Gründen denn nicht antwortet.
Freust du dich eigentlich, wenn bei dir ein Umfrageunternehmen anruft?
Nee, mache ich nicht. Ich lege immer auf.
Echt? Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Ich mache da manchmal ganz gerne mit, vor allen Dingen, wenn ich eine lange Bahnfahrt oder so vor mir habe. Dann denke ich, ach, die halbe Stunde, die gebe ich mir. Und dann kann ich mal meine Meinung loswerden. Das ist auch ganz schön.
Echt? Also da höre ich lieber Hörbücher. Oder Podcasts. Man kann ja auch Nova hören.
Das stimmt. Statistikerin Katharina Schiller in Deutschlandfunk Nova zu der Frage, wie sich durch 3000 am Telefon befragte Leute Rückschlüsse auf 82 Millionen Deutsche schließen lässt.
Deutschlandfunk Nova. Update.